Früher konnte ein 2CV-Fahrer seine Ente mit ein bisschen Liebe und Fachwissen selbst in Schuss halten. Man kam an alles dran und konnte alles ausbauen. Damit ist es weitgehend vorbei. Moderne Autos bieten dem Tüftler weit weniger Chancen, selbst Hand anzulegen. Außer vielleicht, man ist Programmierer. Denn die heutigen Fahrzeuge werden Computern immer ähnlicher und sind komplett softwaregesteuert. Rechner auf Räder heißt deswegen unser Tagesthema heute bei D-Radio Wissen. Wir sprechen über Autosoftware. Und ich begrüße jetzt in Berlin den Motorjournalisten Andreas Kessler, mit dem ich darüber sprechen möchte. Guten Tag, Herr Kessler.
Schönen guten Tag.
Ich habe gerade behauptet, dass die Zeiten des Selbermachens weitgehend vorbei sind. Stimmt das? Weitgehend uneingeschränkt?
Kann man, glaube ich, über den breiten Bogen so sagen. Es gibt natürlich immer noch Möglichkeiten, selber Hand anzulegen. Dazu muss man aber Kenntnisse haben, die man früher wahrscheinlich aus schon alleine der Bedienungsanleitung beziehungsweise einer Reparaturanleitung raussaugen konnte. Heute ist das Herrschaftswissen. Wer heute beispielsweise ins Netz einen Schaltplan stellt von einem relativ modernen Auto, der kriegt gleich zwei Tage später Ärger mit der Rechtsabteilung des jeweiligen Herstellers. Also es ist alles ein geschlossenes System. Wenn man die Erfahrungen und Kenntnisse hätte, könnte man, aber man hat sie nicht und deswegen kann man auch nicht.
Das heißt, als einigermaßen computeraffiner Mensch werde ich auch keine Chancen haben, da in irgendwelche Autosoftware-Geschichten mich rein, ja, nicht hacken, aber auf jeden Fall da was zu verändern.
In der Praxis nicht.
Man kann ja heutzutage sogar Autos über die Software tunen. Wie funktioniert das?
Die Autos sind heute, was ihre Motoren betrifft, von Steuergeräten kontrolliert, die natürlich über bestimmte Kennfelder dann auch die Fahrbarkeit und die Leistungsabgabe steuern. Und diese Kennfelder kann man theoretisch und auch praktisch verändern, indem man zum Beispiel die Einspritzmengen erhöht oder den Ladedruck des Turboladers verändert. Und das sorgt dann natürlich auch für eine höhere Leistungsabgabe, aber auch für ein verändertes Schadstoffverhalten. Und in diesem Bereich bewegen sich die sogenannten Chip-Tuner. Die gehen also hin, entschlüsseln die serienmäßigen Kennfelder und verändern sie dann in Richtung mehr Leistung. Das kann man bis zu einem bestimmten Punkt auch machen, muss dabei aber wissen, dass man zum einen eben die ursprünglich mal vom Hersteller festgelegten Schadstoffemissionen des Autos verändert, verschlechtert möglicherweise. Und damit bewegt man sich dann natürlich auch außerhalb der Betriebserlaubnis, was dann wieder Auswirkungen auf den Versicherungsschutz hat. Also man kann es und es ist auch zum Teil legal, aber man greift in das ein, was die Hersteller sich mal überlegt haben. Und damit ist man unter Umständen auf der schlechteren und teureren Seite, weil nicht nur die Schadstoffwerte in die Höhe gehen, sondern auch der Verschleiß des Autos.
Wie steht denn die Autoindustrie dazu?
Die Autoindustrie ist da sicherlich ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite sagt sie ja, das Produkt ist ja verkauft, wir haben unser Geld gemacht, macht doch, was ihr wollt. Wenn ihr glaubt, ihr könnt es besser, probiert es einfach aus. Meistens wird das Auto dadurch nicht besser, sondern schlechter, sagt die auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss sie natürlich sich auch verhalten gegenüber dem Gesetzgeber, der ja nach wie vor das Produkt mit dem Hersteller assoziiert. Und wenn jetzt da plötzlich Ausreißer stattfinden, in welcher Richtung auch immer, dann hat erstmal natürlich wieder der Hersteller wieder ein Problem, kann aber dann sagen, wieso, war ich nicht, das waren Dritte. Und solange sich das alles noch im Rahmen der Zulassungsbestimmungen bewegt, was häufig der Fall ist, sagt auch keiner was.
Wie ist das denn bei einem niedrigeren Modell, was sich möglicherweise zu einem höherwertigen aufpäppelt? Heißt das im Umkehrschluss, dass eigentlich viele Autos, die unterschiedliche Stärken haben, eigentlich relativ bauähnlich sind und dann eigentlich nur durch die Software ein bisschen was draufgelegt wird vom Hersteller?
Jein, ganz klar, bauähnlich stimmt schon. Die Grundauslegungen sind fast identisch. Ja, also nehmen wir mal so ein Butter- und Brotauto, den Golf zum Beispiel, den gibt es als Dieselvariante mit 1,9 oder 2 Liter Hubraum, aber mit verschiedenen Leistungen. 90, 115, 125, 140 PS zum Beispiel. Und der Laie sagt jetzt, wenn er auf die technischen Daten guckt, genau der gleiche Motor, da wird doch sicherlich nur der Chip anders sein. Das ist in der Tat so. Die Motorsteuerung ist anders ausgelegt und sorgt dann bei grundsätzlich gleichem Motor für höhere Leistungen. Aber diese höhere Leistung sorgt natürlich auch für völlig veränderte Bedingungen im Betrieb des Motors, was normalerweise dann auch höheren Verschleiß zur Folge hat. Und der Hersteller, der prüft das in seinen Vorserientests und legt dann die Lager zum Beispiel anders aus oder benutzt einen anderen Werkstoff für die Kolben oder ändert die Konstruktion minimal ab, damit man die Kolben beispielsweise auch von unten noch kühlen kann, um Temperaturspitzen bei bestimmten Lastmomenten eben abzufedern. Ganz hundertprozentig identisch sind die Motoren dann auch mechanisch nicht, um eben die Dauerhaltbarkeit sicherzustellen, auch wenn der Motor dann eben 30% mehr Leistung hat als das Basismodell.
Aber man könnte vielleicht sagen, dass es dahingehend eine Art Tendenz gibt, ne? Dass man also gewisse Modelle verkauft, die immer ähnlicher werden, ist ja klar, spart ja auch Kosten, wenn man immer den gleichen Motor oder einen ähnlichen Motor einbauen kann. Führt das dann wirklich mal irgendwann dahin, dass wir eigentlich gleiche Höhlen bekommen, die wir dann halt mit verschiedener Software nach und nach einfach aufpäppeln?
Das geht ganz deutlich in die Tendenz. Die Industrie versucht natürlich über ihre verschiedenen Marken hinweg und auch über Baureihen hinweg möglichst viele Gleichteile zu verbauen. VW hat ja so eine Idee, die nennt sich modularer Querbaukasten. Da werden also bestimmte Baugruppen in verschiedenen Ausführungen immer wieder neu kombiniert und damit hat man dann völlig andere Autos, die von außen und von innen eben auch anders aussehen, technisch aber sehr ähnlich sind. Und um da jetzt eine Differenzierung hinzukriegen, nutzt man unter anderem auch die Software, sowohl die Motorsoftware als auch die Fahrwerkssoftware, um dem Auto eine andere Charakteristik beizubringen. Es sieht dann nicht nur anders aus, sondern es fährt auch anders und hört sich möglicherweise auch anders an.
Damit wir uns das nochmal so ein bisschen vorstellen können, was könnten dann zum Beispiel Apps sein, die ich mir dann auf meinem Auto installieren oder freischalten lassen könnte?
Na, also nehmen wir mal ein Beispiel. Der Gesetzgeber gibt ja heute vor, dass Autos flüsterleise sind. Also wenn die nachts durch eine Straße fahren, dann soll man sich eben nicht gestört fühlen, was ja gut ist. Niemand möchte gerne Krach um sich herum haben, nur der möglicherweise sportlich ambitionierte Autofahrer, der möchte gerne, wenn er einen Gang runterschaltet, auch mal was hören von seinem Auto. Nicht immer, aber in bestimmten Situationen. Und heute werden Autos inzwischen so ausgelegt, dass beispielsweise Ansaugluftführungen durch Resonanzkörper geleitet werden, damit da eben Luftverwirbelungen entstehen, die man hören kann im Innenraum. Und das kann man durch Software-Manipulationen verändern. Man kann also Sonntagnachmittag beispielsweise den Lamborghini Diabolo-Sound sich da reinholen. Und
am Montag wieder den...
Am Montag, wenn man zur Arbeit fährt, dann hört man nur noch Toyota Prius. Also nur flüsterleise. Das, sowas ist beispielsweise zu machen. Ja? Oder man kann auch natürlich seine Soundanlage variieren. Entweder Hardrock oder Konzertsaal. Das geht auch mit Apps und dergleichen mehr.
Also naja, aber die Autoindustrie wird dadurch langfristig doppelt verdienen, ne?
Auf jeden Fall. Also sie hat einmal ihre Grundprodukte und die werden dann mit relativ unaufwendigen Software-Applikationen eben variiert. Und das sind dann eben, was wir früher als Ausstattungslinien mit 3 oder 4 Chromleisten mehr hatten, das wird heute einfach nur mit einem Programm verändert.
Vielleicht werden wir bald unsere Autos mit Apps ausstatten, die dann vom Hersteller freigeschaltet werden. Vom Motorjournalisten Andreas Kessler haben wir mehr dazu erfahren. Dankeschön.